Ich möchte nur jetzt kurz zusammenfassen. Man hätte es eigentlich den Eindruck, dass man von völlig unterschiedlichen Abteilungen redet, dass die alles unterschiedlich, völlig unterschiedliche Dinge machen. Das war teilweise beabsichtigt, dass jeder seine Spezialitäten herausstreicht. Aber ich glaube, eines, was ganz klar durchgedrungen ist durch alle Vorträge, war die Teamarbeit. Und Notfallmedizin, Notfallaufnahme funktioniert nur im Team. Und ich glaube, dem Team vielen Dank. Bitte, jetzt kommt der Herr Direktor Binder, der kurz ein Statement gibt zu den Notfallabteilungen. Was? Bitte am Podium.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Lackner, sehr geehrte Damen und Herren. Also da sitzen jetzt vier Personen, einer steht und sie sind alle Kinder dieses Herrn Professor Lackner. Ja, das müssen wir schon einmal auch festhalten. Und wir hatten alle die große Freude, bei dir lernen und arbeiten zu dürfen. Wenn wir uns den Wiener Gesundheitsverbund ansehen und die zentralen Notaufnahmen, das ist ein ganz wichtiges Element natürlich für unsere klinische Tätigkeit. Und es, glaube ich, es haben halt alle gesagt, es ist keine Aufbewahrungsstätte für überlastete nachfolgende Kliniken, das soll es nicht sein. Es ist auch keine Einrichtung, wo man ohne Teamgeist durchkommt, das haben Sie auch gesehen. Und ich möchte das auch durchaus ansprechen mit Ihnen. Wir sitzen auch hier und es hat sich eine dieser Notfallaufnahmen ja heuer im Sommer, im vorigen Jahr, sehr laut zu Wort gemeldet. Auch das ist möglich und eine dialektische Diskussion sollte auch möglich sein. Klar ist, dass Notfallmedizin ein wichtiger Bestandteil ist. Klar ist auch, dass wir vor jeder Notfallaufnahme mit der Ausnahme der Klinik Hietzing jetzt auch eine Erstversorgungsambulanz haben, die ein ganz wesentliches Ziel verfolgt. Sie soll tatsächlich die Last von den klinischen Abteilungen nehmen und das gelingt an sich gut. Von 100 Patientinnen, die an eine EFA gehen, Erstversorgungsambulanz, werden in der Regel 50% so weit versorgt, dass sie wieder nach Hause gehen können. Aus dem können wir zwei Dinge ableiten. Auf der einen Seite, Willi hat es auch gesagt, wir wissen nicht ganz genau, wie ist die klinische Versorgung, wie ist die Qualität dieser klinischen Versorgung, die ja eher einer allgemeinmedizinischen klinischen Versorgung entspricht. Da wird es Daten geben. Da werden wir auch Daten kriegen, wie dieses Schicksal der Patienten ist, die wir natürlich über ihre Sozialversicherungsnummern tracken können. Haben die dann am nächsten Tag weiterhin ein Problem? Sind daraus Komplikationen entstanden, die nicht wünschenswert sind? Also dazu kriegen wir Daten. Erster Eindruck, das brauchen wir grundsätzlich, damit diese Units auch gut funktionieren können. Und deshalb sind wir so dahinter, damit diese Erstversorgungsambulanzen gut und zufriedenstellend funktionieren und werden das auch in der nächsten Zeit aufrüsten. Was Sie auch gesehen haben, ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Natürlich ist am schönsten Krankenhaus Europas, gibt es auch wahrscheinlich die schönste Einrichtung einer zentralen Notaufnahme. Und was ich Ihnen nur sagen kann, Herr Direktor Wetzlinger sitzt auch da, wir werden in den nächsten Jahren an allen Häusern so bauen, dass an allen Häusern neue und moderne Notfalleinrichtungen entstehen können, natürlich. Ja. Und wir haben, wie Sie wissen, wir sind ein großer Betrieb mit einer sehr langen Geschichte und natürlich gibt es hier auch bauliche Einrichtungen, ich schaue jetzt einmal dich an, die tatsächlich rasch einer Verbesserung bedürfen. Zusammenfassung, alles würde nicht leben ohne die Menschen, die dort tätig sind und ich glaube, gerade auf den Notfalleinrichtungen besteht ein besonderer Spirit, ein Zusammenhaltegefühl, eine relativ flache Hierarchie, was gut ist, geringe Gaps zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Ich habe das auch genossen. Das ist an sich eine Medizin, die wir in allen Belangen anstreben können und sollten. Und aus diesem Grund möchte ich nicht nur den heute Vortragenden danken, sondern Ihnen allen, dass Sie Notfallmedizin betreiben, präklinische Medizin betreiben, das dürfen wir nicht vergessen, seit der Wiener Gesundheitsverbund die NEFs übernommen haben, funktioniert es wirklich gut. Das hat verschiedenste Gründe, strukturelle und besonders natürlich auch, dass wir diese Achse zu den Patientinnen und Patienten draußen auch deutlicher ausgebaut haben. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Konzept und in diesem Sinn schaue ich da sehr positiv in die Zukunft und danke Ihnen herzlichst.
Vielen Dank. Sehr schöne Worte. Haben wir gebraucht. Ich hoffe, dass er mit der Unterstützung dann auch glaubt.
Es gilt natürlich, es gilt zu erwähnen, dass wir im vorigen Jahr den Herrn Professor Lackner sozusagen noch als Elder Statesman hier auch gebeten haben. Wie Sie sehen, er lässt nicht los von der Notfallmedizin, auch heute nicht. Was ich Ihnen auch noch sagen kann, Sie haben ja auch verschiedenste apparative Ausstattungen gesehen und wir hatten ja auch teilweise diese apparativen Geschichten ja auch in den Medien. Da möchte ich schon was richtigstellen. Wir sind sehr bemüht, dass unsere und nicht nur die zentralen Notaufnahmen, alle klinischen Einrichtungen gut technisch ausgestattet sind. Ja? Teilweise ist das ein langwieriger Prozess, das ist korrekt, ja, der hat auch mit der Größe unseres Unternehmens zu tun, aber ich glaube nicht, ich schaue jetzt einmal euch an, stellvertretend für die anderen, dich weniger, weil du bist aus der paktierten Investition betroffen. Professor Behringer hat ein besonderes Schicksal, die Investitionen, die an der MedUni Wien gesetzt werden, werden immer teilweise von der stattgetragen und teilweise vom Bund. Die Investitionen, die bei den beiden drei anderen Leitern und natürlich allen anderen, die heute nicht anwesend sind, getragen werden, werden ausschließlich vom WIGIF und dann von der Stadt Wien getragen. Ich glaube, technische Ausstattung in diesem Sinn ist vorhanden. Natürlich gibt es immer zusätzlich Wünsche, also wie zum Beispiel so ein Schockraum-CT hätte jeder gerne. Das haben wir auch nicht an der Universitätsklinik derzeit noch. Ich bin aber sicher, es werden sich natürlich auch die technischen Standards verändern. Und ein Punkt, den ich noch ganz vergessen habe, den haben wir noch gar nicht diskutiert, ist ja auch der Facharzt oder die Fachärztin für Notfallmedizin. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt für die Identifikation dieses Faches und es wird sicherlich das auch Auswirkungen haben auf die Definition der Notfallaufnahmen, wie sie derzeit im österreichischen Strukturplan Gesundheit ist. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind ja mit den Notfallaufnahmen ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben uns ja tatsächlich an Kriterien zu richten, die im österreichischen Strukturplan Gesundheit und dann in diesen regionalen Strukturplänen verankert sind. Und dort sehe ich jetzt einmal aus der heutigen Sicht von dem, was ihr macht, ist also das, was da drinnen steht, deutlich unterestimiert. Ja, und hier bedarf es auch sicherlich struktureller Anpassungen in den nächsten Jahren. Das war noch eine Ergänzung.
So, bitte, jetzt ist die Diskussion eröffnet.
Herr Dünser Martin aus Linz, herzliche Gratulation an alle Redner und wirklich toll, was in Wien die Notaufnahmen leisten und die Notaufnahmen auch anbieten. Ich möchte zwei subjektive Eindrücke nur teilen. Das erste ist das, was der Moritz gesagt hat, prähospitale Notfallmedizin und intrahospitale Notfallmedizin gehören zwangsläufig zusammen. Und ich glaube, das ist auch sicher einer der Schlüsselerfolge, die da zu verzeichnen waren. Und das zweite ist, glaube ich, ein Punkt, das der Philipp, glaube ich, mit so viel Enthusiasmus auch gezeigt hat. Wir wollen kritisch kranke und akute Notfallpatienten versorgen. Und ich glaube, das ist wirklich schön abgebildet, wie das möglich ist in den Notaufnahmen hier in Wien. Und aus dem ist vielleicht die abgeleitete, provokante Frage, wie schaffen wir es in Zukunft, diesen großen Spagat aus 80% Patienten, die wir entlassen können mit der Information, ihr habt nichts Lebensbedrohliches oder Gefährliches, gut versorgen zu können. Und auf der anderen Seite unser Skill-Level zu erhalten, und ich weiß das mit 25 Jahren Intensiverfahrung, dass es nicht leicht ist, einen kritisch kranken Patienten zu versorgen und so zu stabilisieren, dass er nicht auf einer Intensivstation aufgenommen werden kann. Wie schafft man, diesen kleinen Teil so gut versorgen zu können, aber trotzdem auch für die anderen 95% da zu sein? Müssen wir mehr auf der Seite der Akutmedizin, also der AMA oder EVA, abgeben, oder müssen wir uns auf die Versorgung der intensivmedizinisch oder notfallmedizinischen Patienten fokussieren?
Ganz eine wichtige Frage. Wer fühlt sich zuständig?
Nachdem ich das Mikrofon schon in der Hand habe, ja. Beginne ich mal. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt, das hat der Direktor Binder ja erwähnt, und zu seiner Information, da sind wir wirklich dran. Wir haben den Ostermann zum letzten Symposium eingeladen und haben ihm überzeugen können, wie wichtig es ist, dass wir diese Strukturqualitätsparameter, notfallmedizinische Strukturqualitätsparameter, in den ÖSG hineinbekommen, analog zur Intensivstation. Und im März haben wir unser Follow-up-Termin mit dem Herrn Ostermann, Professor Ostermann, und wir sind guten Mutes, dass wir hier zumindest einmal die strukturellen Voraussetzungen standardisieren können, damit wir den einen Teil der Patienten, nämlich die kritisch kranken Patienten, gut versorgen können, und sagen, wo die Krankenhäuser auch Vorgaben haben, was wir brauchen, damit wir das können. Das würde ich sagen, einleitend sagen, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn wir das nicht haben, können wir keine Patienten versorgen. Und es wird auch euch freuen, was es dann sagen, solche Qualitätsparameter-Vorgaben gibt. Und zu deiner konkreten Frage, ich glaube, wir müssen beides können, weil das Problem der jetzt nicht kritisch kranken Patienten, die kommen, wenn ich nicht gewohnt bin, kritisch kranke Patienten zu behandeln, erkenne ich die vermutlich nicht kritisch kranken Patienten nicht, dass die kritisch krank sind. Ja, also ich brauche beide Spektren, damit ich beide Patientengruppen gut behandeln kann. Und das würde nur gelingen, glaube ich, in Zukunft, wenn man, wie der Direktor Binder, einen Facharzt für Notfallmedizin, wo wir eine 6-jährige Facharztausbildung haben, wo dann Zeit genug ist, uns zu konzentrieren auf die Notfallpatienten, sowohl auf die kritisch Kranken als auch auf die nicht kritisch Kranken, die auch sagen, in dieses Spektrum hineingehören. Und jetzt könnt ihr nur mal eine Stunde einen Vortrag halten, wie das mit der Vortestwahrscheinlichkeit ist und der Diagnostik, die ich brauche, Unterschied zwischen Notfallmedizin und Akutmedizin, Allgemeinmediziner, die können gut in ihrem Setting arbeiten, in der Allgemeinpraxis, geringe Vortestwahrscheinlichkeit für kritische Erkrankung, da machen sie eine gute Diagnostik, das können sie gut. Notfallmedizin, höhere Vortestwahrscheinlichkeit für kritische Erkrankungen, ganz andere Diagnostik, ganz andere Interpretation der Befunde. Wir Notfallmediziner sind gute Notfallmediziner, wahrscheinlich schlechte Allgemeinmediziner. Allgemeinmediziner sind super Allgemeinmediziner. Ob die auch in der Notfallabteilung guten Dienst machen, das müsste man noch evaluieren.
Was bei uns in Floridsdorf ganz gut funktioniert, ist, dass wir ein relativ großes Team haben und wir haben verschiedene Arbeitsbereiche, die Ambulanz, die Station mit der Visite, den Schockraum und die Präklinik mit einem Helikopter-Oberarzt, der Wunderwutze sein muss und alles können muss. Aber grundsätzlich gibt es diese Bereiche und man kann sich aussuchen, muss ich alles machen? Nein, ich möchte mich in den Schockraum entwickeln, dann hat man eine Aufbauphase, oder ich möchte gerne in der Ambulanz bleiben oder ich mag die Visite gern. Ganz wenige sagen, sie wollen sie richtig nicht. Ja, so richtig hurra, brüllende Begeisterung. Ist nicht bei allen, aber grundsätzlich können die das. Das heißt, die Exposition gegenüber kritisch kranken Patienten haben die, auch die Leute, die nicht Schockraum machen, jeden Tag, weil die kommen, die stolpern bei der Ambulanz rein. Wie gesagt, unsere Schockraumpatienten sind zu einem Drittel nicht avisiert, sondern einfach da, weil die Rettung uns auch ernst nimmt. Zur Rettung komme ich noch gleich. Aber das heißt, dass ich den unterschätze und nicht den einen, der sich gut verkleidet als gar nicht so krank und in Wirklichkeit ist er schwer krank, dass ich den nicht rausfische, das ist bei uns, glaube ich, wenig das Problem, auch wenn ich dann den Kavakatheter, Katecholamine, Tubus und so weiter nicht mache. Also das klappt ganz gut. Was mir ein Anliegen ist, weil jetzt ein paar Mal die Wiener Berufsrettung erwähnt worden ist, es war ein Erfolgsmodell, dass wir unser Team präklinisch einsetzen dürfen und dass sie gekommen sind, aber wir könnten das nicht machen, was die Leitung, die da hinten sitzt von der Wiener Berufsrettung, nämlich Oberärzte anziehen, das hat der Mario Krammel, der hier sitzt, ausgezeichnet gemacht, das ganze Sanitäterwesen, das ganze Leitstellenwesen, Großschadenseignis, das können wir alle nicht, also es ginge nicht ohne eine separate Leitung der Berufsrettung, auch wenn wir uns große Lorbeeren da selber jetzt gerade gegeben haben, weil es tatsächlich ein wirklicher Erfolg war, aber das gehört gesagt zur Berufsrettung. Also noch einmal, ich glaube, man muss, wie ihr auch sagt, die kritisch kranken Patienten jeden Tag sehen, um sie zu erkennen und rauszufischen. Und ob ich dann den Karakatheter steche oder mein Kollege, ist dann zweitrangig.
Danke. Von mir noch auch ein paar Worte. Ich glaube, man muss natürlich auch rotieren, auch Anästhesie in den OP, um entsprechend auch einfach diese Skills auch zu erlernen, weil man natürlich die Frequenz auf der Notfall nicht hat und natürlich auch so ganz wichtig sind Simulationstrainings, die man, Reanimationstrainings, die man laufend machen muss, aber eine Haupttätigkeit und unterscheidet sich die innerklinische Notfallmedizin schon etwas zum Beispiel von Anästhesie. Ein Hauptthema der Notfallmedizin ist die Diagnostik, die Therapie ist auch sehr wichtig, die Akuttherapie, aber das Hauptthema ist die Differentialdiagnostik und wenn man ganz viele Patienten sieht, dann hat man auch so eine Pattern Recognition, also man erkennt dann irgendwie, der ist schlecht, vielleicht kann man es gar nicht fassen, warum ist er schlecht, aber dieses viele Patienten sehen, das schult das Auge und damit muss man auch, um das Auge dann wieder scharf stellen zu können, in dem Sinne auch die Gesunden sehen, weil man nämlich nur Kranke sieht und wir hatten durchaus auf der Notfall im AKH, kann mich erinnern, Leute, die von der Intensiv gekommen sind und die wollten immer jeden aufnehmen und haben sich gar nicht zugetraut, jemanden zu entlassen, also das gibt es ja die andere Seite, also ich glaube, die Breite, die Stärke der Notfallmedizin ist die Breite und nicht die Spezialisierung auch,
ja. Ja, hallo, danke sehr. Elli Lobmeier, ich komme von der Universitätsklinik für Notfallmedizin am AKH Wien, glückliche Mitarbeiterin dort. Wie wir schon heute gehört haben, wir ja 15 OberärztInnen. Von diesen OberärztInnen sind insgesamt 3¾ weiblich. Wenn man weiter nach unten geht, kommen immer mehr Frauen, aber wie man hier auch an diesem sehr hochrangigen Plenum sieht, die Frauen sind noch nicht so vertreten in der Notfallmedizin. Warum ist das so? Wie können wir das ändern? Wie komme ich auch mal dahin?
Also ich kann das bei uns in Floridsdorf in Abrede, also erstens, weil wir sozusagen aus dem Klinikstall kommen, sind wir hier eingeladen, aber wie du schon gezeigt hast, die Sonja Mara leitet Favoriten, die Notfall, und die Anna Kreil leitet Landstraße. Die Edith leitet Barmherzige Brüder, also da braucht man uns erstens nicht genieren. Zweitens, die Oberärztinnenliga in Floridsdorf war über weite Strecken ausschließlich weiblich, das heißt, da mussten wir nicht gendern, sondern einfach nur von Oberärztinnen sprechen. Und jetzt haben sich wieder ein paar Oberärzte hineingekuschelt, aber grundsätzlich die große Mehrheit der Medizin ist weiblich und in Floridsdorf ist es zumindest notfallmedizinisch auch so.
Bei uns ist es auch so, also wir haben eigentlich mehr Frauen als Männer sozusagen im Team. Und wie gesagt, ich glaube, das muss sich erst entwickeln und eigentlich stehen wir, glaube ich, da nicht so schlecht da. Also, wie gesagt, wenn du fertig bist mit dem Fach, kannst du gerne bei uns zu uns wechseln. Ja. Also, wir kennen uns ja, ich kenne deine Kompetenz, ruf an, die Nummer hast du, ja.
Ja, und bei uns ist ja nur eine Frage der Zeit. Also, bei uns gehen ja sehr viele Oberärzte und Ärztinnen ja in Ruhestand und je mehr in Ruhestand gehen, desto mehr Junge kommen nach. Und bei uns ist ja auch so, dass bei den jungen Kolleginnen ja auch sehr viele weibliche Mitarbeiterinnen sind. Das heißt, Geduld, eine Frage der Zeit, bis die alten weißen Männer ausgestorben sind.
Also aus dem Sozialhilfebereich ist schon lange bekannt, dass jede dritte Frau missbraucht wird und dass sie Gewalt erfährt. Und daher ist das, was dass eben an ihrer Ambulanz in Otterkring, dass die Zahlen da jetzt erst steigen auf das hinauf. Das liegt vielleicht daran, dass die Ambulanz neu ist. Aber die Zahlen sind schon seit, also da war ich noch eine ganz junge Ärztin, sicher schon 40, 50 Jahre, so 40 Jahre jedenfalls.
Danke. Danke für den Input, dass der Opferschutz schon lange ein Thema ist. Bei uns wurde es jetzt nochmal aufgegriffen und in Handlungsanweisungen umgesetzt, dass entsprechend diese Patienten auch so betreut werden, wie es notwendig ist. Und ich glaube, Patientinnen, und ich glaube, das haben wir ganz gut derzeit umgesetzt. Danke.
Reinhard Ammer, ich hätte eine Frage zu Herrn Direktor Professor Binder. Ihre Entscheidung war ja strategisch sensationell, sonst hätten wir nicht das, was wir jetzt gerade gehört haben. Es gibt in keinem anderen Holdingverbund in Österreich eine vergleichbare Lösung. Das muss einmal gesagt werden. Der zweite entscheidende Punkt war, und das muss man auch erwähnen, dass es dem Professor Binder gelungen ist, die Politik davon zu überzeugen, hier auch zu investieren. Auch das ist in den anderen Bundesländern bis dato in dieser Form nicht einmal annähernd geschehen. Punkt 1. Punkt 2. Was mich interessiert, Herr Professor Binder, wäre, für alle diese Einrichtungen zu erfahren, ob es Messungen zum Drehtüreffekt gibt. Das heißt, die Leute, die 35% sozusagen heimgeschickt worden sind, weil sie eh nichts haben, und Sie haben aber gerade gesagt, beziehungsweise die sehr verehrten Referenten haben festgestellt, man weiß nicht, was nachher ist, weil man hat keine Daten. Tatsache ist aber, dass die Daten bei der Sozialversicherung ja vorliegen. Und es wäre höchste Zeit, dass man auch hier auf sozialpolitischem Weg versucht, diese Daten aus der Sozialversicherung rauszubekommen, die die gerne zurückhalten. Warum, weiß ich nicht. Eine zweite Anmerkung erlaube ich mir in dem Zusammenhang. Wenn also hier von der Notwendigkeit der Kooperation gesprochen wird, die ja außer Frage steht, stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, bei fachärztlichen Ausbildungen weiter zu differenzieren oder diese Kooperationen nicht durch grundsätzliche additive Formen der Ausbildung sinnvoll zu ergänzen. Das gebe ich nur zum Nachdenken an.
Da Sie mich angesprochen haben, werde ich auf die drei Dinge, also erstens danke für die Komplimente, die ich jetzt einmal nicht auf mich beziehe, sondern auf alle, die dieses Feld bearbeiten, besonders auf Sie, die Sie jeden Tag dort tätig sind. Der zweite Punkt, den Sie ansprechen, ist einer tatsächlich, der unter die Diagnosedaten-Silo fällt. Wir haben natürlich ein fragmentiertes Gesundheitssystem in Österreich, das wissen Sie alle. Wir werden aber diese Daten kriegen. Also es bedarf sicherlich einer umfassenden Untersuchung überhaupt, wie diese Rezirkulation von Patienten stattfindet. Es gibt hier ein eigenes Institut für Complexity Sciences an der MedUni Wien, die bemühen sich tatsächlich hier auch auf diese Fragen, die Sie immanent haben, Antworten zu kriegen. Und ich glaube, wir werden Antworten kriegen, wie eben die Rezirkulation von Patienten überhaupt in Österreich stattfindet. Das wissen wir nämlich nicht so ganz genau. Wir haben zwar ein sehr gut ausgeprägtes Gesundheitssystem, aber diese Patientenströme sind teilweise noch nicht ganz erforscht, besonders aus dem Grund, weil wir eben verschiedene Dokumentationssysteme haben. Wir dürfen nicht vergessen, besonders im niedergelassenen Bereich außerhalb der Krankenhäuser, dass die Diagnose derzeit nicht ein Gegenstand der Dokumentation ist. Das macht uns natürlich substanzielle Probleme, um überhaupt zu wissen, wer ist denn da so bei den Ärztinnen und Ärzten, den Niedergelassenen? Ein Umstand, der sich wahrscheinlich bessern wird. Sie haben auch, wie ich, die 15 AFA-Einbarungen nun verfolgt. Wir werden sehen, ob sich das in eine gute Richtung ändert. Also wichtig ist, dass wir einmal wissen, wo sind Patienten mit ihren Beschwerden, dass wir das immer dann über Reverses Engineering dann feststellen, nämlich welche Medikamente kriegen Patienten. Da gibt es ganz gute Daten, personenbezogen, aber das ist ja nur ein indirekter Proxy, um wirklich zu wissen, was Patienten und Patientinnen benötigen. Also da brauchen wir bessere Statistiken. Und Ihre letzte Frage kann ich schon relativ eindeutig beantworten, also die Frage nach den Zusatzqualifikationen. Es war tatsächlich eine Bemühung der Ärztekammer, jetzt nicht der Wiener, sondern der Bundesärztekammer, diese Zusatzqualifikationen eher zu reduzieren. Ja, also diese Zusatzfachärzte qualifiziert dann, so in meinem Fach, ich bin zum Beispiel Dermatologe, da kann man sich dann noch als Angiologe qualifizieren etc. Das wurde ja ganz absichtlich reduziert. In der inneren Medizin gibt es eine Reihe von Subspezialisierungen. Ich halte an sich diese Entwicklung, dass jetzt ein gewidmeter, solitäre Funktion, neues Fach entsteht, der Fachärztin für Notfallmedizin, halte ich schon für eine ganz wichtige Entwicklung. Ja, vielleicht boschen Sie zu früh, das wissen wir ja nicht. Ja. Ich halte es deshalb für eine wichtige Entwicklung, weil es an sich für die Identifikation dieses Faches so wichtig ist. Sie wissen auch, es gibt im englischen Raum, ist das keine Diskussion seit Jahrzehnten. Wir brauchen das. Ja. Wir brauchen das in einem ganz wichtigen Ausmaß. Und erst dann, ich habe ja mit vielen von Ihnen auch hier dazu schon diskutiert, wird sich auch dann diese Darstellung, wie gesagt, wir sind nicht im schwerelosen Raum. Und wenn wir eine zentrale Notaufnahme ausstatten, sagen wir im Wiener Gesundheitsverbund oder auch anderen Krankenhausträgern, ich bin froh, dass auch andere da sind, dann haben sich diese Krankenhausträger nach diesen Regeln zu halten. Ja, man kann es nicht jetzt in das Luftschloss bauen und sagen, na, die Strukturqualitätskriterien sind ja an sich eher sehr bescheiden, die dort drinnen stehen, und jetzt machen wir aber eine super Notfallaufnahme mit entsprechender Intensivmedizin, definierten ICU-Positionen. Das war natürlich, als der Professor Lackner doch schon vor einigen Dekaden damit begonnen hat, einfacher, weil es A, die Universitätsklinik war und weil es eine auch solitäre Struktur war. Und du wirst zugeben, es hat auch einige Zeit gedauert, bis dann tatsächlich die Struktur Universitätsklinik für Notfallmedizin entstanden ist. Das waren 20 Jahre, hat das gedauert, dieser Prozess. Ja. Das heißt, was wir brauchen, ist jetzt einmal diese Fachärztin für Notfallmedizin, das halte ich für sehr notwendig, ich unterstütze diesen Prozess sehr. Wir brauchen die Diskussion, wie Herr Professor Behringer sagt, mit den entsprechenden Meinungsträgern und dann auch Entscheidungsvorbereitenden, wie zum Beispiel der Gesundheit Österreich GmbH, das ist der angesprochene Professor Ostermann, und doch dies eine große, das Ministerium, die Bundesregierung beratende Institution, und auf dieser Basis, und da bin ich sehr, sehr optimistisch gestimmt, wird sich in den nächsten Jahren was ändern. Ich würde mich halt freuen, wenn das eher bald ist als weniger bald.
Bitte eine Diskussion.
Ich habe auch ein paar Sachen zu sagen. Nora Hovacker, ich bin von der Klinik Favoriten mit meinen Kollegen da. Erstens hänge ich mich an das Gender-Thema an und wollte sagen, wir haben auch ganze 7 männliche Ärzte und der ganze Rest ist weiblich. Zweitens wollte ich anwerfen, weil wir vom interdisziplinären Team sprechen, 2 Berufsgruppen, die auch wichtig sind und die dazugehören quasi und vielleicht die auf dieser Personalliste gelistet werden sollten, sind erstens die Securities, die sehr wichtig sind, aber sie helfen, das Aggressionspotenzial irgendwie im Schach zu halten und uns Sicherheit geben und gelegentlich helfen, Patienten zu fixieren und die viel zu unserer Sicherheit eben beitragen. Und auch die Servicemitarbeiterinnen, die unglaublich wichtig sind für die Hygiene, damit nicht alles kontaminiert ist und ja, also für die Hygiene halt. Und außerdem räumen sie immer das ganze Material nach und das sind sehr, sehr wichtige Funktionen. Und letztlich ein wichtiger Punkt für mich ist auch, ich wollte fragen, wie schaut es denn das? Ich sehe, dass bei euch auch viele Allgemeinmediziner arbeiten. Und da würde mich speziell interessieren, wie an den Abteilungen bei euch das funktioniert, dass die Allgemeinmediziner, die schon JUS haben, dass die dann ausgebildet werden und ob es da Konzepte gibt für Rotation oder eben Training und solche Sachen.
Besser. Dass die das nicht mitbringen, sondern dass wir sie auf unseren Dienstposten an die Anästhesie verborgen. Wir nennen es Geschenk. Das ist sozusagen Dienstpostengeschenk, wenn man so will. Und je nach Vorinteresse und Eignung machen die dann nach 1-2 Monaten eigene Narkosen mit irgendeinem Helikopter-Oberarztdienst im Hintergrund. Aber so, dass sie wirklich selber Narkosen machen, Atemwege machen, dieses bisschen intensivmedizinische reinreichen. Was wir für die präklinische Ausbildung auch natürlich fordern und anbieten, sind Traumakurse, Katastrophendenke, Kinderkurse, solche Sachen. Ja. Bei uns in Floridsdorf ist es so, dass wer bei uns eben in den Schockdienst hineinwachsen möchte, gibt so Beiwagerldienste, Schockarmbeidienste eben, und wir haben eben, wie ich gezeigt habe, irgendwas in der Liga von 0 bis 9, eher so 4-5 Schockarmpatienten pro Tag, und die restliche Zeit keine und da kann man dann halt auch sonst wo helfen. Ja. Also das ist so ein Aufbauprogramm, das über viele Monate geht. Aber diese Ausbildung, die man braucht, um bei uns bei der Tür reinzukommen und sagen, so, da bin ich fange jetzt an, die gibt es nirgends. Und das ist bezeichnend dafür, dass wir sie halt brauchen. Die ganze westliche Welt hat sie, fast die ganze EU hat sie. Die Ärztekammer hat das jetzt vor wenigen Wochen wieder abgelehnt, dass wir das als Spezialisierung, also als postgraduelle additive Ausbildung anbieten dürfen, wieder abgelehnt in der Vollversammlung. Einer der Gründe ist, wenn man den perfekten Turnus hat, dann braucht man das alles nicht. Ich denke mir, das stimmt, aber wo gibt es den perfekten Turnus, warum macht man nicht gleich nur das perfekte Studium, spart man sich den Turnus, ist man gleich fertig und so weiter. Also das halte ich für nicht real. De facto, bisher ist es so, dass man das bei uns lernt.
Ja, bei uns ist das ähnlich, wenn man eine Kooperation mit der Anästhesie, wo die Kollegen auch rotieren, soweit das natürlich möglich ist, immer auch sozusagen als Geschenk, beziehungsweise machen wir regelmäßig natürlich auch Fortbildungen, NIF-Fortbildungen, Ultraschall-Fortbildungen etc., um versuchen auch die Mitarbeiter uns in dieses Dienstrad, das ist der Akutdienstrad, das ist zukünftig auch Schockdienstrad, zu qualifizieren, dass die Patienten einfach die kritisch kranken Patienten vorrangig betreuen. Da gibt es zusätzlich noch den Hauptdienst oder den Oberarztdienst. Ist natürlich alles noch Work in Progress, aber wie gesagt, da gibt es mehrere Initiativen, die auch Früchte tragen und natürlich auch sehr gut angenommen werden von den Mitarbeitern.
Wir sind, ich weiß nicht, ob ich Opfer sagen soll, aber bei uns ist die Ausbildungsordnung Teil des, warum wir keine Allgemeinmediziner haben. Wir haben zurzeit 14 Ausbildungsstellen und bald 16 Ausbildungsstellen für Innere und Intensiv. Und dafür braucht man aber auch dann 16 Fachärzte für Innere und Intensiv, um diese Ausbildungsstellen zu covern, weil jeder wissen, man braucht ja für jede Assistenzstelle einen Facharzt. Und damit haben wir schon mal 32 Stellen abgedeckt und dann haben wir nicht mehr viel übrig, wo wir sozusagen nicht Internisten-Intensivmediziner unterbringen könnten. Wir haben seit einem halben Jahr die Berechtigung, einen Allgemeinmediziner 6 Monate innere Medizin auszubilden. Hätten wir theoretisch, aber wir haben keine Stelle frei, um einen Allgemeinmediziner anzustellen, weil das alles für die innere und intensiv besetzt ist.
Hallo, Simon Schamilow, auch Klinikfavoriten. Vielleicht auch an Direktor Binder ein bisschen. Sozialversicherung, Elga. Die Menschen werden immer kränker, älter, nehmen mehr Medikamente und die wenigsten können es adäquat kommunizieren. Wir verlieren so viel Zeit mit Anamnese erheben. Wann kann man ein brauchbares Elga haben, aus dem ich Dauererkrankungen, die der Hausarzt einträgt, eine schöne Medikationsliste, die der Hausarzt einträgt, 1:1 übernehmen? Ich verliere so viel Zeit und ich kriege nie die richtige Angaben. Das wäre grandios. Ein gutes Elga. Ja, also.
Wissen Sie, mein Job ist ja, sehr viele Dinge so schwammartig aufzunehmen und dann innerlich zu metabolisieren. Das kann ich Ihnen, ich habe das Elga nicht erfunden. Ich stimme Ihnen zu, Elga hat wenig Praxisbezug derzeit. Ja? Und tatsächlich müssen wir uns sehr wohl was überlegen. Elga hat eine gute Grundlage, uns fehlen bei Elga auch, was fehlt uns? An sich, diese Herrschaften, Sie, die im Wiener Gesundheitsverbund sitzen, auch andere, pumpen täglich tausende Befunde in Elga. Und die Frage ist, was tun wir mit denen? Ja, im täglichen Geschäft relativ wenig, weil die notwendigen User Interfaces dazu fehlen, also jene Strukturen, damit Sie Ihrem klinischen Alltag nachkommen können, um zu schauen, wie eben dieses Schicksal des Patienten, der Patientin war in der letzten Zeit. Das fehlt uns. Was uns auch in einer modernen Elga inzwischen fehlt, Elga ist ja ungefähr jetzt so, also hat die Matura schon absolviert ungefähr, ist also schon an die 20 Jahre, zumindest die Idee ist über 20 Jahre alt, also uns fehlt dieser Zugang zu Bildern. Ja, wir kommen natürlich aus einer Zeit, wo der Zugang zu Bildern noch ein viel wertvollerer war, aber wenn Sie heute da draußen schauen, in der Schwarzspanierstraße, Sie werden Menschen mit großen blauen, orangen Plastiksackeln sehen, die noch ihre Bilder physisch herumtragen. Auch das ist nicht mehr zeitgemäß. Also was wir benötigen in Elga, das ist eine gute Grundstruktur, aber wir brauchen für medizinische Gesundheitsberufe brauchen wir sinnvoll, ich stimme Ihnen hier völlig zu, angemessene User-Interfaces, die die Arbeit der medizinischen Gesundheitsberufe unterstützen, plus den Zugang zu den Fotos bzw. Bildern. Das muss jetzt nicht in einem diagnostischen Format sein, weil für diagnostische Formate brauchen Sie auch entsprechende Darstellungsgeräte, aber wir benötigen das. Ja. Dieser Zugang zu Bildern ist ein ganz wesentlicher. Haben wir beides nicht und aus diesem Grund tappen wir hier im Dunkeln. Letzter Punkt zu Elga ist natürlich dieser nicht dokumentierte Opt-out. Sie können heute noch immer, es sind nicht so viele Menschen, die das haben, aber noch immer können Menschen ja einen Opt-out auch partiell durchführen aus der Elga und sie wissen dann nicht, dass gewisse Strukturen aus Elga eben in Elga hier nicht vorhanden sind. Ich halte das persönlich für kritisch. Ja. Aber wie gesagt, Wien ist nicht Elga und das ist natürlich eine gemeinsame Struktur, wo jedes Bundesland seinen Beitrag dazu leistet. Das Recording funktioniert gut, die User Interfaces funktionieren aus meiner Sicht derzeit, oder sagen wir es, tun wir es besser ausdrücken, könnten besser funktionieren, sagen wir so. Ja, deutlich besser funktionieren. Also es wird noch dauern, um Ihre Frage zu beantworten.
Der Herr Professor Eisburger hat noch eine...
Mir fällt bei der Frage ein Vortrag ein, den ich beim American College of Emergency Physicians Kongress 2014 gehört habe in Chicago. Fantastischer Kongress, extrem inspirierend, wo ich den ganzen Tag dort gesessen bin, zum Leidwesen meiner Frau. Und da hat es gegeben den Kirk Jensen, das ist ein Notaufnahmenprozessoptimierer, der hat viele Notaufnahmen geleitet und die Effizienz ist nicht gesteigert. Und der hat gesagt, es gab in seinem Leben, in seinem eigenen, 5 wichtig prägende Ereignisse. Erster Kuss, die Hochzeit, Geburt des ersten Sohnes, Geburt des zweiten Sohnes und wie sie klinische Schreibkräfte in die Notaufnahme gekriegt haben. Die könnten das einen Anamneseservice machen, Medikamentenlisten importieren, natürlich schauen, ob die aktuell sind. Ich habe probiert, das nachzufragen bei uns, wenn wir zum Beispiel jemanden anlernen könnten, der weiß, wie man das fragt und so weiter, nämlich Medizinstudenten, die bei uns das KPJ absolviert haben, die dürfen wir nicht anstellen, weil sie Matura haben. Wir dürfen sie auch nicht anders anstellen, da gibt es ein 10-seitiges Gutachten der MUW, dass die keine juristische Basis dafür haben, diese Vorerkrankung, was haben sie bisher gehabt, Blinddarm, Mandel und Galle, nehmen sie Thromboas und Rosuvastatin, das dürfen die nicht erfragen, ohne dass jemand daneben sitzt. Das ist nicht so einfach, da einen Anamneseservice zu schaffen, weil das Vorbild natürlich eine, was weiß ich, 0815 Unfallambulanz in Meidling ist, wo der Unfaller am Knie wackelt, spricht in die Luft da hinten, rauchen die Finger, irgendeine Schreibkraft schreibt, was das Knie so macht und dann geht der Unfall in die nächste Koje, Vorhang auf und die haben einen sagenhaften Umsatz und schreiben weniger lang Anamnesen als wir, das stimmt.
Zu dem Thema Schreibkräfte und so, also weil ich habe jetzt vorher im AKH-Vortrag gesehen, da gab es auch eine Person, die als IT-Technikerin angestellt war. Was macht diese Person? Und ich sehe eigentlich da das größte Potenzial, weil also ich glaube, in 3-4 Jahren sind Schreibkräfte vielleicht sowieso nicht mehr so, so gang und gäbe, man kann, glaube ich, in Zukunft mit KI und allem möglichen Zeug extrem viel Erleichterung schaffen auf dieser Ebene. Und ich glaube, wenn wir jetzt so eine Umfrage machen im Team, was könnte man an der Software verbessern, nur für die TNA alleine, gäbe es schon so viel Input. Also wir könnten sicher auch eine Person brauchen, die nur für die TNA unsere Impulskiss irgendwie optimiert und so. Also das ist eigentlich eine Katastrophe, ganz ehrlich, diese Software und so. Also das ist, was da an Zeit drauf geht. Also ich möchte nur wissen, erstens einmal, was diese Person macht. Und ans Allgemein glaube ich, das ist mein Vorschlag für eine Optimierung. Also da gäbe es sicher viel Potenzial.
Ja, also bei unseren Leitstellenmitarbeitern verstecken sich auch 3 Personen, die eigentlich Schreibkräfte sein sollten für uns. Es scheitert meistens am Platz. Also die haben keinen Platz in der Ambulanz, um hier mitschreiben zu können, weil wir haben die Ärzte, wir haben die Formulanten, die KPJ-Studenten, die Pflege, die Pflegeschüler und so weiter, dass einfach kein Platz mehr da ist, um dieses Mitschreiben erledigen zu können. Die schreiben, also wir können auch diktieren und manche Ärzte machen das auch und die schreiben dann einen Brief oder in der Früh bereiten die stationären Briefe vor, indem sie schon die Medikamente eingeben, also kopieren, nicht fragen, sondern kopieren. Das ist ein Schreibkräfte. Der IT-Mensch, der ist von MOW-Geldern bezahlt, das ist kein WGF-Mitarbeiter, den habe ich sozusagen... Das Geld der Study Nurse habe ich für einen IT-Mitarbeiter verwendet und den haben wir uns deswegen angestellt, weil wir sagen, Versorgungsforschung betreiben wollen.
Datenbasen aufbauen wollen. Wir wollen unsere Datenbasen, die wir haben, verschiedene Forschungsgruppen, wollen wir vereinheitlichen auf eine Datenbasis der Klinik für Notfallmedizin. Und da brauchen wir jemanden, der das kann. Und da haben wir einen IT-Mitarbeiter dafür gewonnen. Was der jetzt ganz konkret gemacht hat, nämlich nicht für die Forschung, teilweise für die Forschung, aber wir haben ja diesen Prozess der Anmeldung der Patienten und der Ersteinschätzung. Und bei uns ist immer zuerst die Ersteinschätzung und dann die Anmeldung. Das Problem ist, wenn der nicht angemeldet ist, sind diese Daten der Ersteinschätzung auf einen Zettel. Und das geht verloren. Und der hat jetzt ein kleines Programm geschrieben, wo es möglich ist, dass die Pflege die Ersteinschätzung elektronisch macht. Dann kreiert es irgendwie einen QR-Code, mit dem gehen Sie zur Leitstelle, die können diesen QR-Code einscannen und dann werden diese Daten magic von der Ersteinschätzung auch ins System gespeist. Aber das ist sozusagen eine Eigeninitiative von uns und ist nicht mit der WGF-IT bis jetzt so richtig abgestimmt, aber nur 2 Wochen später, wenn wir es begonnen haben, haben wir auch eine WGF-IT-Mitarbeiterin und die hat sich das ganz interessiert angesehen und jetzt gibt es ein Projekt bei uns, wo das von uns selbst gebastelte in eine echte WGF-IT-Lösung umgewandelt werden sollte.
Perfekt, ist gelöst. Gut, also ich danke schön für die Beiträge, für die Referate, ich danke für Ihre Diskussionspunkte. Dankeschön an alle.